Grünfunk, der Podcast über Politik von Luzern bis Bern. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 6. Folge von Grünfunk. Ein Podcast mit einer grünen, hintergründigen Perspektive auf die politische Landschaft in Bern und in Luzern. Ein Schwerpunktthema im Gespräch mit Michael Töngi, Nationalrat, Historiker und Hobbygärtner aus Kriens. Schön, lass uns rein heute. Die vierte Macht, der Journalismus und damit ein wichtiger Pfeiler unserer Demokratie, ist kurz vor Jahresende erneut das Thema bei uns im Grünfunk. Bereits im April 2021 haben wir vertieft diskutiert über die Medienförderung, unsere Medienlandschaft und auch Probleme, die die Branche aktuell hat. Am 16. Juni war es dann soweit, das Massnahmenpaket zugunsten der Medien ist vom National- und auch Ständerat nach über einem Jahr Verhandlungen geboren gewesen. Und man muss ein bisschen sagen, es war ein bisschen eine Zwangsgeburt gewesen fast. Am 13. Februar 2022 kommt zur Abstimmung das Paket, weil das Referendum mit 110'000 gesammelten Unterschriften zustande gekommen ist. Bevor wir jetzt aber auf das Medienpaket eingehen, wir sind jetzt mit Ende Jahr ziemlich so durch die Legislaturhälfte durch. Ich würde noch gerne so kurz in ein, zwei Sätzen deine Gefühle zur ersten Hälfte hören von dieser Legislatur.
Wir sind natürlich super gestartet mit einer grossen Fraktion. Wir haben auch einiges können bewegen. Es hat Abstimmungen gegeben, die wirklich anders ausgefallen sind in dieser Legislatur. Es hat ja zum Teil in der Zeitung geheißen, ja, es hat sich gar nicht verändert. Das stimmt nicht ganz. Zum Beispiel im Zivildienst haben wir Verschärfung können verhindern. Wir haben eigentlich ein gutes CO2-Gesetz letztlich im Parlament verabschiedet. Wir haben aber auch Schwierigkeiten gehabt. Gerade jetzt im Verkehrsbereich, wo ich aktiv bin, da hat uns natürlich die Corona-Zeit auch sehr viel durcheinander gewirbelt. Wir hätten dort offensiver für den Langsamverkehr, für einen Umstieg auch einstehen. Und es ist natürlich auch ein bisschen schwierig in dieser Zeit, wo der ÖV so eingebrochen ist, einen Ausbau vom ÖV zu diskutieren und durchzubringen, weil wir leider viel auch kurzfristige Beschlüsse haben müssen fassen. Ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten zwei Jahren da auch wieder ein bisschen längerfristige Politik machen können.
Ja, sehr gut. Also gehen wir ins aktuelle politische Geschehen rein, das Massnahmenpaket Medien. Michael, kannst du uns den Inhalt von dem Päckchen, wo wir im Februar darüber entscheiden, nochmal zusammenfassen?
Ja, du hast vorher von einer Zwangsgeburt geredet. Das ist tatsächlich eine schwere Geschichte gewesen, in der Kommission vor allem, ein bisschen viel hin und her. Aber letztlich ist das Produkt oder das Kind, das auf die Welt gekommen ist, doch recht gut, weil wir gute Sachen können machen, die aus verschiedenen Teilen bestehen. Also wir haben einerseits die Postvergünstigung ausgebaut, die gibt es schon ganz lange, Jahrzehnte. Ich glaube sogar, die hat schon im 19. Jahrhundert angefangen. Dort haben wir mehr Geld vorgesehen. Die Frühzustellung wird zum Beispiel auch vergünstigt. Das gibt bis jetzt nichts für die Verlage. Und das ist wichtig, weil die Leute wollen ja ihre Zeitung nicht erst am Mittag um 11 Uhr lesen, sondern halt über die Frühzustellung bekommen. Was sehr wichtig ist, ist, dass wir eine Online-Medienhilfe einführen können. Also, dass auch Online-Medien Geld bekommen, weil die sich jetzt auf dem Markt etablieren. Und es ist sehr wichtig, dass sie nicht benachteiligt werden gegenüber der gedruckten Zeitung. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Geld für Ausbildung von Journalistinnen, für technische Lösungen im Online-Bereich und auch für die STA. Wahrscheinlich ist es die STA, also für Agenturen und auch für Radio und Fernsehen. Für die Privaten, die heute Geld haben, die werden ein bisschen mehr überkommen.
Das ist schon ein rechter Strauss. Gibt es aber vielleicht doch noch etwas, was fehlt, dass es dein Wunschpaket wäre? Oder sind wir dort, wo wir sollten sein?
Ja, das mit den Wünschen ist ein bisschen schwierig in der realen Politik, oder? Ich hätte mir natürlich auch andere Modelle können vorstellen, dass man zum Beispiel gesagt hätte, wie das eher in skandinavischen Ländern ist, dass man sagt, man tut direkt Journalistinnen und Journalisten unterstützen, also Zeitungen, die sagen, wir machen jetzt noch eine Rechercheabteilung machen, dass man wie mit einem Auftrag dort vom Staat her das unterstützt. Das war bei uns chancenlos gewesen, aber das ist ein Modell, das wir in Zukunft aus meiner Sicht schon auch anschauen müssen. Ich bin eigentlich froh über das Paket, wie es jetzt ist, weil es eben verschiedene Teile hat und weil vor allem auch all die Teile jetzt auf 7 Jahre begrenzt sind und man miteinander die einzelnen wieder anschauen muss und die Verlage und die Zeitungen und die Online-Medien miteinander im gleichen Boot sitzen, was die Weiterentwicklung angeht.
Genau, also du siehst das eigentlich als einen positiven Schritt, den wir jetzt hier unternehmen können.
Das ist eindeutig ein positiver Schritt, weil man müsste sich überlegen, was wäre denn die Alternative. Und die Alternative wäre einfach, dass man mit den wenigen Mitteln, die man heute hat, weiterfahren und sehr viel leer ausgeht.
Gehen wir kurz auf die Situation auch in Luzern. Da haben wir immer noch erstaunlich viele regionale Publikationen. Wir zählen über 8 regionale Zeitungen, dazu kommen Lokalmatador, Luzerner Zeitung, das Online-Magazin Central Plus, Radio, Pilatus Dreifach oder auch das Fernsehen Tele 1. Wie sieht es aus um die Zukunft dieser Medienträger in Luzern, wenn das Paket versenkt wird?
Muss es vielleicht noch mal ein bisschen einbetten in die gesamte Entwicklung. Wir haben in den letzten 15 Jahren etwa 2 Milliarden oder knapp 2 Milliarden Verlust gehabt bei diesen Zeitungen, was Werbung angeht. Also nicht nur Zeitungen, auch Radio, Fernsehen. Das Geld ist ins Ausland geflossen, zu den Tech-Giganten. Und es ist klar, dass die Zeitungen immer mehr Mühe haben zum Überleben. Die Landzeitungen haben zum Teil noch eine gute Verankerung vor Ort, aber auch bei ihnen erodieren die Werbeeinnahmen und es ist klar, dass die Zeitungen dünner würden und vielleicht sich noch mehr zusammenschliessen oder die ein oder andere halt auch wird verschwinden. Zentral Plus wird von einem Mäzen gesponsert. Das ist dort auch klar, dass irgendeiner müsste auf eigene Beine kommen und wenn man nicht irgendein Modell hat, wo man sagt, da tut auch noch jemand mithelfen von der öffentlichen Hand, ist das heute einfach fast nicht möglich, dass man das schafft.
Mhm. Also das heisst wirklich, gewisse stehen vor dem Abgrund, wenn es nicht mittelfristig eine finanzielle Aufstockung, Verbesserung gibt über das Medienpaket. Jetzt kurz, über 100'000, aber über 110'000 Unterschriften hat das Referendumskomitee insgesamt gesammelt. Das ist eine durchaus beachtliche Zahl, zumindest im Pandemiejahr. Wer steckt hinter dem Referendum? Was ist die Motivation der Gegnerinnen, die schon sehr stark mobilisiert haben? Auch?
Also einerseits kann man zu dieser hohen Zahl an Unterschriften sagen, dass wir sowieso jetzt momentan in einer sehr politisierten Zeit leben. Also wir haben plötzlich Beteiligungen, Abstimmungen, die wir früher nie erträgt. Jetzt ist man manchmal froh gewesen, wenn wir wieder mal auf 45% gekommen sind. Jetzt ist man plötzlich bei 65%. Die Leute interessieren, das ist auch ein gutes Zeichen. Das ist auch ein Zeichen übrigens, dass man glaub, doch noch nicht in einer Diktatur lebt. Aber das müssen wir vielleicht auch mal festhalten. Ich meine, die Motivation für das Referendum war ja sehr unterschiedlich gewesen. Es gibt die sagen, man muss einfach den Markt spielen, Medien sind, das ist einfach ein Wirtschaftszweig und die überleben oder überleben nicht, warum braucht es eine Staatshilfe? Es gibt natürlich auch Besitzerinnen und Besitzer von Gratisblättern, die gar nicht unbedingt wollen, dass guter Journalismus in Bezahlmedien funktioniert und weiterlebt. Dann gibt es vielleicht eben auch Mäzen, die da lieber eben ihr Medium einfach für sich behalten. Und dann haben wir natürlich auch die ganze Corona-Geschichte gehabt, die da drin hineingespielt hat mit den Staatsmedien oder wo ja auch immer das geheissen hat, den Systemmedien und alle Ausdrücke, die es da gab. Das hat natürlich auch sehr stark mobilisiert. Aus dieser Ecke sind ja recht viele Unterschriften gekommen.
Stichwort Freunde der Verfassung, oder? Ja, und da gibt es auch ungemütliche Tendenzen. Nicht nur eine lebendige, sondern vielleicht ein bisschen eine überlebendige Meinungsäußerung. Im Corona-Jahr sind Attacken gegen Medienschaffende zunehmend auch wieder das Thema gewesen. Also, Journalistinnen werden vereinzelt, kann man schon immer noch sagen, von Massnahmenkritikerinnen zum Teil tätlich angegangen an Demos, aber natürlich auch zum Beispiel im Netz massive Angriffe. Stichwort auch schon gesagt, System, Medien und Lobby, Journalisten und so. Wird das einen Einfluss auf Debatten in den nächsten Wochen?
Also vielleicht möchte ich zuerst etwas sagen zu den Massnahmenkritikerinnen und auch eher ein bisschen gewalttätigen Übergriff zum Teil. Ich glaube, wir sind in einer speziellen Situation. Die Pandemie hat uns an einen Punkt gebracht, wo wir nicht so gedacht haben, dass wir dort hinkommen. Da hat man immer ein bisschen geschmunzelt früher. Ja, Pandemie, hahaha, oder? Mhm. Vogelgrippe oder Schweinegrippe ist ja alles nicht so schlimm. Und jetzt sind wir schon in einer Krise, die natürlich an den Nerven zerrt. Und von dem her finde ich auch, ich habe immer gefunden, man soll den Ball flach halten. Weil das einfach wichtig ist, dass man nicht jedes Vorkommnis dann auch so aufputscht. Mhm. Und ich finde jetzt auch nach dieser Abstimmung, die doch sehr deutlich ausgefallen ist, hat sich die Situation, habe ich jetzt das Gefühl, auch beruhigt. Mhm. Es hat auch gewiss nichts wieder in die Relationen gestellt, wer steht wo, wie sind die Mehrheiten, wo gibt es eine Legitimation zum Handeln. Und von dem her, glaube ich, wird sich das auch wieder beruhigen. Und ich denke auch, für die Abstimmung im Februar zum Medienpaket ist natürlich der Ausgang von der Corona-Abstimmung super gut gewesen. Also in dem Sinn, dass wir eine klare Mehrheit hatten und wir jetzt nicht, also die Kreise auch nicht mit dem Schwung können weitermachen, wie sie sich vielleicht erhofft haben, sondern ich finde, sie sind schon abbremst worden in ihrer Argumentation und es hat sich wahrscheinlich auch mit dieser Abstimmung gezeigt, dass halt das Vertrauen in die Medien, wie wir sie heute haben, doch immer noch gross ist.
Gehen wir kurz weiter auf die Argumente, die auch die Kritikerin an diesem Medienpaket äußert. Die Gegner argumentieren gerade auch, dass die Direktförderung der Medien sie vom Staat abhängig macht, im Sinne von «Wes Brot ich esse, des Lied ich sing». Ist denn das zu befürchten mit dem Medienpaket?
Nein, das ist total ein falsches Bild, weil die Online-Medien kommen jetzt einfach Geld über aufgrund vom Umsatz, den sie machen, aus der Leserschaft. Das ist eigentlich nichts anderes als Posttaxenvergünstigung heute. Bedingungen sind auch nicht anders. Es steht praktisch das Gleiche in dem Gesetz wie bei der Posttaxe. Es gibt ganz wenige Vorgaben. Man will zum Beispiel, dass nicht People-Häftli Geld überkommen oder irgendwelche Kartenjournale, die eh gut funktionieren und nicht unbedingt so einen Beitrag an die politische Debatte leistet oder an Kulturvermittlung. Und von dem her sind die Vorgaben objektiv. Es wird vielleicht eine Zeitschrift geben, die findet, ich müsste eigentlich auch Geld bekommen. Das kann man gerichtlich dann klären. Aber es gibt ja überhaupt keinen Mechanismus, dass irgendein Medium, das ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links steht oder wo ein bisschen kritischer im Bundesrat gegenüber ist, Geld gekürzt könnte werden oder dass das dann mehr wird bekommen. Das ist eine Vorstellung, die völlig jenseits von dem Gesetz ist. Und das ist natürlich ein Bild, das man einfach gerne evoziert, um das Modell schlecht zu machen.
Ein Vorwurf auch aus grüner Reihe ist, dass das Medienpaket wird vor allem grosse Medienkonzerne, also nicht vor allem, aber dass wir auch grosse Medienkonzerne Geld durch das bekommen. Und die haben das so gar nicht nötig, eben Millionengewinn von Tamedia, Stichwort. Was sagst du zu dem Vorwurf, dass man da sozusagen einfach ja, Geld ausgibt für Konzerne, die es gar nicht nötig haben und trotz diesen Gewinn eigentlich gerade beim Journalismus die ganze Zeit am Sparen sind?
Da gibt es vielleicht verschiedene Punkte. Also der eine ist, man kann natürlich relativ einfach sagen, ja, die TX-Gruppe ist nicht wirklich abhängig von dem Geld, aber die Konkurrenz von der TX-Gruppe ist es wahrscheinlich. Jetzt ist es aber so, dass man ja nicht kann sagen, in einem Gesetz, wir unterstützen nur die Konkurrenz der TX-Gruppe oder wir unterstützen nur Verleger, die uns passen, sondern man muss ja irgendwo objektive Kriterien haben, was ja gerade zum Vorwurf von vorher war, wo man halt muss sagen, man tut dann alle unterstützen und Kriterien erfüllen. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Und ich finde natürlich, man muss schon aufpassen, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde jetzt sagen, auch der Tagi als Produkt rendiert nicht mehr. Sondern es sind ja die Portal, wo die TX-Gruppe ausgelagert hat, also Jobbörse, all die Geschichten im Wohnungsbereich mit Mietwohnungen suchen, kaufen. Das ist das, was rendiert. Und letztlich muss man halt leider sagen, das ist bei den Kleinen und Grossen so, Privatmedien sind privat. Und man kann ihnen natürlich schlecht vorschreiben, sie dürfen gar keinen Gewinn machen, sonst kommen sie kein Geld über, weil das würde wie dem Modell widersprechen. Und wir haben in der Schweiz gesagt, und wir Grünen stehen auch dahinter, es gibt die SRG, das ist wichtig, wo durch die Haushaltsabgabe bezahlt wird. Und es gibt nebendran halt Privatmedien, die auch sehr eine wichtige Rolle spielen. Und ich will die jetzt eigentlich nicht aufgeben und sagen, es kommen nur noch gemeinnützige Medien zum Beispiel Geld über. Das wäre ein riesen Umbruch und da wären wir gar nicht parat dazu.
Aber es ist schon ein Fakt, dass natürlich, wie gesagt wird, der Konzern ist nicht unbedingt bereit, den Journalismus quersubventionieren. Also die Kernmarke Tagi wird eigentlich, da tut man nicht irgendwie gewinnen, wo man eben mit anderen Geschäftsbereichen macht. Ist man nicht bereit, dort zu investieren, oder? Und da fragt man sich ja schon, ja, warum will man Medien, will man irgendwie stärker durch das Gesetz, aber der Journalist oder die Journalisten kommt nicht über. Das ist vielleicht auch die Kritik, die du schon ein bisschen geäussert hast, dass könnte man sich ja auch mal überlegen, will man Journalistinnen in einer gewissen Form direkt finanzieren und nicht den Umweg über Verlage machen.
Das ist durchaus ein Modell, das wir dann wieder diskutieren müssen, weil ja eben all die Massnahmen nur 7 Jahre in Kraft sind und man weiss, man muss neue Modelle für die Zukunft gestalten, weil ich glaube, es ist illusionär zu meinen, dass nach 7 Jahren die Krise vorbei ist und die Medien einfach alleine überleben. Aber gerade jetzt Gegnerinnen und Gegner von dem Medienpaket sind ja genau für so einen Schritt nicht zu haben. Und es ist auch ein bisschen, also schon nicht so ganz ehrlich gewesen von ihnen, wie sie argumentiert haben, weil sie zum Teil auch noch dafür gesorgt haben, dass die Grossen mehr Geld bekommen, als wir es uns eigentlich gewünscht hätten. Es waren ja nicht mehr, die zum Beispiel bei den Online-Medien den Satz für die Kleinen abgesetzt hat, sondern es sind die Rechtsbürgerlichen, die dort mitgeholfen haben.
Also auch ein bisschen ein doppelbödiges Spiel zum Teil. Ja, was sagst du zu dem Argument, dass sich der Journalismus halt wie jedes andere Produkt auf dem Markt soll müssen durchsetzen? Das hast du auch schon gesagt, oder? Das Argument, ja, ist halt irgendein Produkt auf dem Markt, oder? Findest du, das ist ein legitimer Einwurf?
Ja, die Medien sind einfach wichtig für unsere Demokratie, oder? Weil wir brauchen irgendwo die Diskussionsplattformen, wir brauchen guten Journalismus, der etwas auch mal einordnen. Wir brauchen Journalistinnen und Journalisten, die Meinungen abwägen, Studien querlesen und gegen andere Studien stellen, dass wir wirklich auch super Grundlagen haben für unsere Diskussionen, die ein bisschen mehr herbringen, als irgendwelche YouTube-Filme, die man sonst anschauen kann. Die sind alle schön und gut, aber die reichen einfach nicht. Und darum ist halt Journalismus und das Verlagswesen von Zeitungen nicht ganz das gleiche wie die Joghurtproduktion in unserem Land. Und von dem her, finde ich, gibt es einen klaren Anspruch, und darum sind ja die Medien auch in der Verfassung verankert, dass wir zu diesen Medien schauen und unsere Diskussionskultur irgendwo auch noch erhalten.
Meinst du, zum Zusammenfassen, was wären die Folgen? Würde das Paket scheitern? Wie würde es weitergehen?
Es ist so, dass sich die Verluste bei der Werbung, die haben sich ein bisschen abgeflacht, aber eigentlich nur, weil man gar nicht mehr so viel kann verlieren kann. Es ist so wenig Werbung in der Zeitung, dass es schwierig ist, aber die Entwicklung geht immer noch weiter. Es nimmt immer noch ab, die Werbeeinnahmen. Die Zeitungen hätten noch mehr Schwierigkeiten, sich zu heben. Und es wäre eben gerade auch noch schwieriger, für Online-Medien einzusteigen und sich zu etablieren. Und das fände ich wirklich sehr schade. Weil es hat natürlich im Parlament schon auch Tendenzen gegeben, dass man gesagt hat, wir tun jetzt einfach Posttaxenvergünstigung weiterführen und ein bisschen aufstocken. Und das fände ich jetzt fatal, weil das tut auch die ganzen Transformationsprozesse verhindern, oder? Man muss sich überlegen, ich glaube, die Turner Zeitung hat weniger als 3000 Abonnentinnen und Abonnenten, und die müssten sich ja auch irgendwann überlegen, steigen wir auf ein tolles Online-Produkt um, als dass wir hier ein paar wenige Zeitungen noch austragen. Und das ist ja dann gar nicht mehr möglich, wenn man dann ausgerechnet in den Bereich einsteigt, wo es keine Subventionen gibt und man dem dann schon eine Strukturerhaltung macht. Und ich auch muss sagen, aber das ist jetzt nicht so sinnvoll.
Mhm. Ja, in dem Fall gehen wir noch kurz konkret zur Abstimmung. Wir zwei sind ja auch engagiert für das Mediengesetz. Wir haben ein Komitee in Luzern so ein bisschen angestoßen, wo ganz viele Menschen, Politikerinnen von links bis Mitte drin sind, auch ganz viele Verlage von Lokalmedien im ganzen Kanton. Ja, konkret, wie kann man sich bei uns engagieren noch vielleicht? Was hilft jetzt vor der Abstimmung im Februar?
Also es hilft sicher, wenn man im Komitee beitritt, das ist klar. Wenn man Leserbriefe schreibt, weil das ist immer wichtig. Und wenn man im Umfeld auf das Problem wirklich auch hinweist und wirklich alle versuchen auch in ihrem, nicht nur, aber vor allem auch im bürgerlichen Umfeld versuchen, die Leute zu motivieren, weil ich bin überzeugt, es gibt auch bei der SVP und FDP Leute, wo schon wissen, was der Journalismus vor Ort leistet und dass das wichtig ist und wo sehr auch davon profitiert und davon lebt, dass die Diskussion kann stattfinden. Aber es sind nicht nur Politiker, es sind auch Leute aus der Kultur, aus der Wirtschaft. Ich meine, was macht der Beck, wenn es seine Lokalzeitung nicht mehr gibt und er hat eine Aktion und er kann gar kein Inserat mehr schalten? Dort muss man die Leute sicher auch noch ansprechen können, damit man wirklich eine breite Bewegung macht. Ich sehe eigentlich im Kanton Luzern recht die Sache positiv, weil wir schon viele Leute haben. Can, ganz herzlichen Dank auch für deinen Einsatz. Es zeigt sich wirklich, dass vielen Leuten sehr wichtig ist. Und ich glaube, jetzt mit dieser Bewegung können wir auch die Abstimmung gewinnen.
Ja gut, hoffen wir das Beste. Ich spüre auch, dass es gute Signale gibt da. Und würde eben darauf hinweisen, sicher in der Beschreibung von dem Podcast wird es auch einen Link geben zu der Webseite. Die wird kurz vor Weihnachten aufgeschaltet sein und zusammen mit dem Startschuss per Medienmitteilung, was sonst. Ja, danke Michael für das Gespräch. Ich glaube, Grünfunk, wir wünschen euch Gutes Festtag, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche uns allen Gesundheit und kurze Pause vom intensiven Trubel, wo auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder voll wird losgehen. Hinterlasse doch eine Bewertung zum Podcast auf Spotify oder auf der Webseite von Michael Tönge. Und ich danke vielmals fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und bis zum nächsten Mal. Moderation und Redaktion Can Waldvogel, technische Unterstützung und Musik Nico Zumstein.